Willkommen bei den Trashologinnen, der Podcast, in dem wir Reality-TV psychologisch analysieren, euch komplexe Theorien psychologisch erklären und anhand der Formate, die wir alle lieben, schauen, was wir über uns selbst und andere Menschen lernen können.
Wir waren 10 Jahre im Elfenbeinturm der Universitäten dieser Welt eingesperrt, aber haben uns daraus befreit und haben jetzt eine klare Mission. Psychologie für alle. Ich bin Dina, ich bin Psychologin und in den letzten Jahren habe ich an verschiedenen Universitäten in der Forschung und in der Lehre gearbeitet.
Und ich bin Franzi, ich bin forschende Psychologin und Autorin.
Heute sprechen wir über die 7. Folge von Princess Charming.
Let's go! Dina.
Wie geht's dir?
Müde. Ich hasse Montage. Wir nehmen ja heute an einem Montag auf und das ist einfach mein Hasswochentag. Mir fällt es so schwer, aus diesem Wochenend-Relaxation-Stadium rauszukommen und wieder ins Machen zu kommen. Und ich bin einfach dann den ganzen Tag sauer.
Ich liebe Montage.
Was ist falsch mit dir?
Ich habe immer das Gefühl, da kann man so alles resetten und frisch starten. Ich finde es irgendwie ganz geil. Und Franzi, wir hatten so eine wilde letzte Woche. Da müssen wir gleich auf jeden Fall der Kohorte von erzählen. Bevor wir das machen, wir sind ein bisschen im Rückstau mit den Nachrichten, denn wir haben so viele tolle Nachrichten gekriegt. Und da waren auch welche zu den Princess Charming-Folgen drin. Und die haben wir jetzt gar nicht besprochen, weil wir die letzten 2 Folgen ja gar keine ZuhörerInnen-Nachrichten besprochen haben. Deswegen arbeiten wir die jetzt langsam ab. Ich muss eine mit dir teilen, da habe ich mich so gefreut. Die kamen tatsächlich, glaube ich, schon vor 2 oder 3 Wochen, als wir tatsächlich über den 10-Ring von Lucia und Lea gesprochen haben. Weil ich nämlich gesagt habe, vielleicht ist das auch einfach so ein Erkennungszeichen, so wie die Adidas-Hose unter queeren Frauen zum Beispiel oder queeren Menschen. Und da hast du gesagt, nein, auf gar keinen Fall. 10 Ringe hast du noch nie bei irgendjemandem gesehen. Und da hat uns eine ganz tolle, die Adidas-Hose der Hippies ist.
Okay, ich liebe es.
Tatsächlich, ne? Und das ist ein 10-Ring. Vielleicht für die wilden, freien Frauen, die mit Vans unterwegs sind. Das gleiche ist wie für die urbanen, städtischen, queeren Menschen die Adidas-Hose. Und dass tatsächlich viele in dieser Subkultur von Frauen mit Vans, die unterwegs sind, dass da ganz viele 10 Ringe haben.
Ist ja mega spannend. Ich liebe sowas.
Ich liebe sowas auch. Ich liebe auch einfach, wenn es quasi innerhalb von so einer Gruppe oder Subkultur so Zeichen gibt, die alle irgendwie kennen und verstehen, die man von außen aber nicht kennt. Und ich habe das mit dem 10-Ring. Das liebe ich.
Ich liebe das auch. Ich habe tatsächlich mal den Award for the biggest Hippie bekommen in meiner DoktorandInnengruppe. Aber anscheinend werde ich meinem Namen überhaupt nicht gerecht.
Das hätte ich jetzt tatsächlich auch nicht ganz mit dir assoziiert.
Assoziieren aber viele mit mir. Verrückt, oder? Kommt wahrscheinlich immer auf die Bezugsnorm an.
Ja, das würde ich allerdings auch denken. Mir fällt nämlich ein, dass in meiner Doktorandinnengruppe ich immer als die Alternative beschrieben wurde. Dabei.
Ich glaube, das liegt dann daran, weiß ich nicht, dass man vielleicht auf einer Konferenz auch mal kein BH trägt oder sowas. Und dann in der Bezugsnorm ist man dann halt Hippie oder Alternativ. Oder waren wir oder sind wir. Aber je nachdem, in welche Gruppe man geht, hat man halt doch keinen 10-Ring, ne?
Ich sag's dir. Nächste Nachricht, Franzi. Und zwar hat uns jemand in die Kommentare geschrieben bei Spotify die Frage, wer ist eigentlich Riese? Und das wollte ich mal aufklären. Es sind ja so viele Leute neu dazugekommen. Ich vergesse das immer wieder, aber es sind ja viele neu dazugekommen. Und für diejenigen, auf unserem Podcast-Cover und auch überall steht ja, dass wir zu dritt sind. Und wir sind tatsächlich auch zu dritt. Wir haben eine dritte, Dr. Riese. Und die ist aber, im März nach den Bachelorn, hat die eine kurze Pause eingeläutet, weil die beruflich ganz, ganz eingespannt war. Die wird sich aber so im September, Oktober ungefähr wieder zurückmelden. Dann sind wir wieder zu dritt und dann werden auch immer 2 von uns die Folgen machen.
Bedeutet für euch, dass es noch mehr Folgen geben wird. Wie gut wird das denn?
Franzi, das bringt uns zu noch einer Frage. Es haben uns schon mehrere Leute gefragt, ob wir auch das Dschungelcamp kommentieren. Und ich würde so unfassbar gerne, aber wir schaffen das nicht.
Ja, ich glaube, wir schaffen das wirklich nicht.
Aber ich verspreche euch, wir arbeiten mit Hochdruck daran, dass wir zum nächsten Januar-Dschungelcamp, dass wir da tatsächlich so ein tägliches Ding rausmachen können.
Ja. Lass uns das machen, aber wann ist das nochmal?
Ich hab gehofft, dass du das nicht fragst, weil ich weiß, dass du da eigentlich in Urlaub fahren wolltest.
Dina, ich kündige hiermit offiziell eine Podcast-Pause im Januar an. Ich habe so Angst vor dir.
Es ist im Januar.
Aber dann ist ja die Dr. Riese wieder da.
Dann ist ja Dr. Riese wieder da. Wir können natürlich auch noch nichts versprechen, aber wir arbeiten dran. Das versprechen wir euch. Franzi, dann das nächste. Unsere letzte Woche, da gab es ein absolutes Highlight und da wollten wir kurz euch mitnehmen und euch darüber erzählen. Und zwar waren wir nämlich bei der Premiere und beim Screening-Event von Beauty and the Nerd. Und es war eine wilde Sache.
Es war wirklich cool. Wir sind damit offiziell im Trash-Kosmos angekommen. Wir haben viele der Stars, über die wir hier sprechen, getroffen. Und es war einfach nur fantabulös.
Ich hatte auch wirklich eine gute Zeit. Und falls ihr es bei Instagram gesehen habt, haben wir euch auch schon geteilt, dass unsere Mission an dem Abend eigentlich war, herauszufinden, ob so eine Reality-TV-Veranstaltung sich tatsächlich von akademischen Konferenzen unterscheidet. Und wir werden das mal durchgehen, kurz mit euch. Was sind hier die Hauptpunkte und wie sehen wir das? Punkt 1. Es gibt oft awkward silences, vor allem am Anfang. Mir ist das schon ganz oft passiert, dass ich zu so Konferenzen gekommen bin. Ich kannte niemanden oder ich kannte nur eine Person. Und dann stand ich da und ich dachte mir so, oh mein Gott, was mache ich jetzt? Was soll ich jetzt tun? Was geht eigentlich ab? Und Franz, ich bin froh, dass wir zu zweit waren, weil das hatten wir am Anfang, glaube ich, auch ein bisschen, muss man ehrlich sagen, ne?
Ja. Wir waren beide ein bisschen unruhig und wussten auch nicht genau, wo wir uns hinstellen sollen.
Das stimmt, denn auch so wie auf akademischen Konferenzen gibt es auch tatsächlich Gruppen von Leuten, die sich irgendwie von vorher schon kennen, die irgendwie miteinander verbunden sind. Man weiß nicht genau, warum, aber sie sind verbunden. Dann gibt es auch noch alle möglichen Verbindungen im Hintergrund, also irgendwelche Leute, die sich wirklich gerne mögen, Leute, die verfeindet sind, die nicht miteinander reden, wo man dann aus der Gunst der einen Person quasi rausfällt, wenn man mit der anderen redet, ganz stark in der akademischen Welt. Ich bilde mir ein, das auch hier beobachtet zu haben, bei Beauty and the Nerd.
Auf jeden Fall. Und ich hatte auch Angst, mich für ein falsches Team zu entscheiden. Das kannst du ja vorher dann teilweise auch gar nicht wissen. Vor allen Dingen ich als Trash-TV-Neuling. Gefährliches Pflaster.
Absolut. Dann, es gibt auf akademischen Konferenzen ja immer irgendwelche Vorträge, ne, wo Leute ihre Paper vorstellen und so weiter. Und es ist oft sehr spannend und darum geht's eigentlich, aber wenn man ehrlich ist, geht's eigentlich nicht darum. Denn eigentlich geht's vor allem um das Networking und das Miteinander sprechen und um den eigentlichen Vortrag. Da hören die Leute oft nicht so ganz zu. Man muss sagen, das war hier auch ein bisschen so, denn es wurde ja tatsächlich die erste Folge gescreent. Aber ich glaube, die haben nicht ganz so viele Leute gesehen.
Nee, die Leute haben auch viel zu viel gesprochen, sodass man gar nicht so gut folgen konnte. Der Fokus lag auf jeden Fall auf anderen Themen. Aber ich habe noch einen Punkt, Dina. Und zwar, man geht hin, egal in welchem Zustand. Weil das Event so wichtig ist, dass man es auf keinen Fall verpassen wird. Möge kommen, was wolle. Ich habe mir hier mittags in den Finger geschnitten. Und es war höchst dramatisch. Ich gehe nicht ins Detail, falls Leute von der Kohorte sowas nicht gut hören können. Aber ich muss sagen, ich war auf sehr hoher Dosis Ibuprofen. Ich habe überlegt, ins Krankenhaus zu fahren. Ich hätte vielleicht ins Krankenhaus fahren müssen. Ich habe ChatGPT gefragt und ChatGPT war nicht ganz eindeutig, was meine Situation betrifft. Auf jeden Fall habe ich sehr stark meine Blutung komprimiert. Ich habe mir zwei fette Ibus reingefahren und bin auf dieses Event gekommen, egal wie es mir ging.
Franzi, das ist voller Einsatz. Was mir noch so aufgefallen ist, es gab eine krasse Informationsimbalance zwischen Menschen. Denn auf Konferenzen oft trifft man Leute, über die weiß man ganz viel. Man weiß, an welchen Unis sie studiert haben, man weiß, was deren Forschungsschwerpunkt ist. Man hat sich alles von denen schon durchgelesen, alle Sachen, die sie in ihrem ganzen Leben sich schon überlegt haben und aufgeschrieben haben. Und dann trifft man die auf dieser Konferenz und man weiß alles und die wissen nichts über einen. Und das finde ich ein bisschen awkward manchmal. Ich hatte dann so ein bisschen das Bedürfnis, in Gesprächen direkt irgendwie ein bisschen vielleicht too much information über mich zu revealen, damit das wieder ein bisschen ausbalanciert wird. Weil das fand ich schon ein bisschen wild. Und Franzi, dann gab es noch ein klares Highlight für mich. Und zwar waren es Max und Joe und Naya vom Radio Island Podcast. Und ich muss dir sagen, ich hatte ein bisschen Angst, den Max zu treffen, weil ich mag den wirklich gerne. Ich mag den Podcast. Und ich hatte Angst, dass der Max ein echt Arschloch ist. Denn auch das passiert auf akademischen Konferenzen und nicht selten. Man findet jemanden ganz toll, weil der die tollste Forschung macht. Und dann trifft man die Person auf einer Konferenz und in echt ist der oder sie einfach ein Arschloch. Und danach kann man die Paper nie wieder so fröhlich lesen wie davor. Und ich hatte Angst, aber ich kann es alle beruhigen. Max ist tatsächlich genauso toll in echt wie im Podcast.
Die waren auf jeden Fall auch mein Highlight.
Franzi, nächster Punkt. Es gibt eine klare Sprache mit wilden Begriffen, die außerhalb der Bubble niemand kennt. Und letzter Punkt. Menschen sind Stars und jeder kennt sie, aber außerhalb der Bubble würde sie niemand erkennen. Und es ist auf akademischen Konferenzen so, da sind Leute völlige Superstars und innerhalb deren Familie, auf Familienfeiern, haben die Leute wahrscheinlich nur ein müdes Lächeln für sie über. Und ich glaube, so ist es wahrscheinlich auch im Reality-TV-Kosmos. Und ich würde sagen, alle Punkte zusammen, Franzi, bedeutet, es erheben sich oft Leute über Reality-TV und über Reality-TV-Darstellende, aber sie unterscheiden sich nicht von einem Haufen von Professoren und Professorinnen. Beziehungsweise sie unterscheiden sich nur minimal.
Absolut. Ich würde schon sagen, da sind mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede alles in allem.
Aber Franzi, Unterschiede, bestes Stichwort. Ich habe nämlich auch ein paar Unterschiede feststellen können. Es gibt auf Reality-TV-Events bessere Outfits. Die Leute riechen besser. Die Leute haben wirklich wahnsinnig toll gerochen. Das muss man sagen.
Das muss man wirklich sagen.
Und was mich auch überrascht hat, alle sehen wahnsinnig toll aus. Es sahen tatsächlich alle aus wie auf Instagram.
Ja, das Event hatte schon Stil.
Ich habe mich gefreut. Und alle waren sehr groß. Ich bin 1,72. Ich habe mich gefühlt wie ein kleiner Zwerg.
Ja, frag mich mal.
Alles in allem, will ich sagen, es war ein absoluter Wahnsinn. Falls jemand zuhört von ProSieben, vielen Dank an euch für die Einladung. Wir wissen immer noch nicht ganz genau, wie das passiert ist. Wir haben uns aber riesig gefreut.
Aber ladet uns weiter ein.
Bitte. Ich würde es gerne öfter mal machen. Ich habe jetzt Gefallen daran gefunden. Franzi, aber was wir auch auf der Party gesehen haben, die Beauties, die waren auch in echt zerstritten. Auch auf der Party flogen die Fetzen. Und ich glaube, es ist eine wilde Staffel. Wir haben ja schon die erste Folge gesehen. Es wird von uns auch noch ein oder zwei Special-Folgen zu Beauty and the Nerd geben. Und bis dahin können wir euch auf jeden Fall empfehlen, da mal reinzugucken. Beauty and the Nerd läuft immer donnerstags um 20.15 Uhr auf ProSieben und kostenlos auf Join.
Und die Nerds waren so sympathisch. Also wirklich.
Einer hat für uns gezaubert.
Und ich war verzaubert.
Ich war auch verzaubert.
Ich würde sagen, Lina, wir starten jetzt diesmal direkt mit der Main-Plot-Summary. Hast du Bock?
Ich hab so Bock.
Dann geht's jetzt ab. Die Crew sendet ihre Wünsche und Ängste ans Universum, wobei Lea versucht, die Kontrolle loszulassen. Im Pool kommen sich Maike und Lea wieder näher. Tommy schenkt Lea eine Illustration, wobei Tommy ihr gesteht, dass Dane nicht auf Dauer monogam leben will. Inchi bleibt verzweifelt und Marlene bleibt eingefroren. Und beim Bootcamp-Date genießen die Girls den Ausblick, während Lea Katharina für eine private Massage bei sich behält. Auf der Kinky-Party geht es heiß her. Christina und Marlene küssen leidenschaftlich Lea, die selbstbewusst verkündet, dass sie sich einfach genommen hat, was sie wollte. Und Sarah fängt Lea emotional auf. Die entschied daraufhin eine klare Ansage macht. Mariam wünscht sich währenddessen einfach nur, dass es Lea gut geht, aber nicht alle scheinen so begeistert von Leas Auftritt bei der Kinky Night zu sein. Maike zweifelt Leas Beziehungstyp jetzt an und in der Nacht der Ketten verlassen Inchi, Lara und Tommy Princess Charming. Das war's.
Franzi, ich liebe doch wieder alles daran. Ich will unbedingt mit der Poolparty starten und mit dieser Sache, wo die Sachen aufschreiben, oder die Lea hat ja sich diese Aktion überlegt, wo sie Sachen aufschreiben, die sie gerne loslassen wollen und dann lassen die an so Ballons hochsteigen. Ne? Und euch ist natürlich allen aufgefallen, was uns auch aufgefallen bin, da bin ich mir sicher. Und zwar, dass Lea geschrieben hat, sie wünscht sich Kontrolle. Beziehungsweise, ich glaube, sie hat danach gesagt, sie meinte es so, dass sie sich wünscht, dass sie es schafft, die Kontrolle loszulassen. Aber ich musste da wirklich schmunzeln, vor allem so in Bezug auf den Titel von unserer letzten Folge. Und Franzi, ein paar Leute, die fanden das tatsächlich nicht okay, dass wir den Spitznamen für die Lea übernommen haben. Und ich sehe das auch. Den Spitznamen vergeben, das ist ja oft echt nicht so die feine Art. Aber manchmal ist es halt auch einfach sehr treffend. Denn vor allem in der letzten Folge, da hatte ich tatsächlich das Gefühl, dass die Lea so sehr kontrolliert ist, beziehungsweise sehr stark versucht, alles zu kontrollieren. Und ich fand es wirklich spannend, dass sie hier genau nochmal das Gleiche geschrieben hat.
Ich fand das auch spannend und ich finde auch, dass bei ganz vielem wir einfach mal die Wertung rausnehmen müssen. Weil vielleicht ist es auch einfach, solange sie die Grenzen von anderen Personen respektiert und alles, okay, dass sie ein Ding mit Kontrolle hat oder zu haben scheint. Wir können ja nur bewerten, was wir da sehen. Weil hinter dem Bedürfnis nach starker Kontrolle, da liegt die Angst. Und ängstlich, das sind wir alle. Wir gehen vielleicht unterschiedlich damit um, aber wir haben auf jeden Fall alle verschiedenste Ängste.
Franz, ich finde das richtig schön zusammengefasst.
Küsschen aufs Nüsschen.
Aber wir haben tatsächlich einige Nachrichten gekriegt, ne? Wo stand, dass wir die Lea zu hart bewerten. Also im übertragenen Sinn stand das da. Aber weißt du, was ich halt eigentlich das Spannendste finde, ne? Wir haben mindestens genauso viele Nachrichten gekriegt, wo Menschen geschrieben haben, dass sie finden, dass wir die Lea nicht hart genug kritisieren. Und ich denke, es gibt hier wahrscheinlich nicht so einen richtigen, richtig und einen falsch, ne? Aber was ich so spannend finde, ist, dass die Lea anscheinend so stark die Gemüter spaltet. Und ich habe das Gefühl, es gibt so viele Shows, wo sich so ein Konsens so entwickelt, ne? Wo ich das Gefühl habe, okay, die Menschen haben sich klar darauf geeinigt, dass es hier in Anführungszeichen einen oder eine gute gibt und in Anführungszeichen einen oder eine böse. Und hier aber nicht. Hier sind die Leute wirklich gespalten. Und ich würde fast sagen, dass die Nachrichten, die wir zu Lea kriegen, 50-50 sind. Dass 50% sagen, dass wir zu mies zu Lea sind und die anderen 50% sagen, ihr kritisiert sie nicht stark genug. Finde ich wirklich spannend.
Wirklich mega spannend, oder? Ich habe auch das Gefühl, das ist so, weil wir bei vielem auch irgendwie, oder ich glaube, viele können bei den Sachen mitfühlen. Also so, wir haben ja auch mal gesagt, jede war wahrscheinlich schon mal in der Lucia-Situation die Lucia und jede war schon mal irgendwie Lea. Und ich finde, in diesem Format, das bietet wirklich einfach viel, wo man sich reinfühlen kann. Und vielleicht je nachdem, wie man selber so tickt, in was für Situationen man gerade war, kann man vielleicht eher mit der Lea mitfühlen oder war vielleicht eher am anderen Ende von jemandem, der vielleicht sich ein bisschen so verhält, als ob durch eine Ängstlichkeit viel Kontrolle ausgeübt wird und hat da einfach kein Mitgefühl für, weil man genervt ist. Ich finde das spannend.
Mich würde ja total interessieren, was die Lea dazu sagt.
Vielleicht kommt die ja mal.
Würde es mir echt wünschen. Ich fände das ja wirklich spannend.
Ich glaube, die hat die Nase voll von dem Ganzen.
Ich glaube, da könntest du recht haben, denn es sieht auch im Moment nicht so aus, als würde das gut für die ausgehen. Vor allem am Ende der Folge. Aber lass uns mal weiter vorne anfangen.
Können wir nochmal über Inchi und Marleen reden?
Unbedingt.
Tina, ich finde die Situation kaum auszuhalten. Also was ich sehe, widersprich mir, wenn du das anders siehst, ist eine Inchi, die nach wie vor versucht herauszufinden, was die Marleen für sie empfindet, ob sie was empfindet, ob das zu was führen kann. Und eine Marleen, die immer noch eingefroren ist, die meinem Eindruck nach das Gefühl hat, allen gerecht werden zu müssen und überhaupt nicht dahin kommt, zu überlegen, was sie eigentlich will. Und die Spannung, ich kann die kaum ertragen. Wie siehst du das?
Ich finde das total schwierig, weil ich die ganze Zeit das Gefühl habe, es ist doch eigentlich alles gesagt. Ich habe das Gefühl, es gibt überhaupt nichts mehr zu reden, so wie die das uns zumindest gezeigt haben. Oder ich glaube, was es auch für mich so schwierig macht, ist, dass ich das Gefühl hatte, wir haben gar nicht so richtig die Journey erlebt. Wir haben gar nicht erlebt, wie Inchi und Marleen sich irgendwie verliebt haben. Wir haben gar nicht, oder wie sich eine vielleicht in die andere verguckt hat. Ich habe das sich gar nicht so entwickeln sehen. In meinem Empfinden habe ich auf einmal Inchi und Marleen da vors Gesicht gesetzt gekriegt und da wurde gesagt, okay, da ist jetzt was. Und dann im nächsten Moment hat Marleen auch schon gesagt, nee, da ist jetzt doch nichts. Und dann war das für mich eigentlich vorbei. Und deswegen fühlt es sich für mich so schwierig an, mit der Inchi mitzufühlen, weil ich mir denke, es ist doch überhaupt nichts passiert. Aber wir haben wahrscheinlich nur einfach nicht gesehen, dass nichts passiert ist, ne? Aber deswegen aus meiner zuschauenden Perspektive finde ich es wirklich schwierig.
Ja, und es ist auf einmal so krass kompliziert geworden und so angespannt und als ob die nicht fühlen dürfen, was die fühlen auch. Also es ist so viel Verbot da drin und so viel irgendwie Unschönes, obwohl es ja eigentlich voll das Schöne ist, dass sich zwei Leute ganz gut finden. Da habe ich mich gefragt, muss das denn alles so sein? Was sind die Faktoren, die da eine Rolle spielen, Dina? Denn ich habe das Gefühl, die Inchi, die will hier so eine Art Bonnie und Clyde-Moment. Die Marleen ist da nicht so ganz ready für. Und deswegen habe ich mir gedacht, wir sollten dringend diesen potenziellen Ausstieg der beiden, ich meine, Inchi geht ja wirklich, mal mit dem ersten Ausstieg bei Princess Charming vergleichen. Weißt du noch, welcher das war?
Nee.
Das waren die Dora und die Paula in der zweiten Staffel von Princess Charming. Da war die Hannah die Princess und ich fand das krass. Weil es waren die ersten beiden. Ich weiß, dass in der ersten Staffel sich auch schon manchmal was angebahnt hat. Aber Dora und Paula waren tatsächlich die ersten beiden, die das System gesprengt haben. Und ich habe mal ein bisschen, die Dora, das ist eine Freundin von mir, kann man so sagen. Und ich habe mal ein bisschen mit der hin und her geschrieben. Und sie gefragt, wie dieser erste Ausstieg denn eigentlich für sie war. Denn wir hatten da überhaupt nicht viel drüber gesprochen. Aber ich habe mich jetzt gerade in dieser Marleen-Inchi-Situation gefragt, stand die denn unter einer ähnlichen Spannung wie die beiden? Dazu will ich dir jetzt mal was abspielen.
Gott, ich liebe das.
Überraschung.
Dass ich diese Spielregeln quasi so ein bisschen breche. Also, dass die Show ja dafür da ist, dass die Princess am Ende mit jemandem die Show verlässt. Und dann ist man auf einmal vor der Situation, dass ich jetzt mit einer Kandidatin die Show verlasse. Es hat sich so ein bisschen falsch und ungewollt angefühlt, vielleicht so ein bisschen unfair. Ich glaube, da hatte ich so ein bisschen ein Gewissensthema Hannah gegenüber. Ja, und ich erinnere mich an den Abend, als wir das dann erzählt haben. Da war ich voll aufgeregt und hatte irgendwie Angst, dass es blöd bei ihr ankommt und ja, dass sie dadurch verletzt ist. Und es war auch ehrlich gesagt ein bisschen unbequem, ihr das zu erzählen. Aber ich glaube, am Ende hat sie sich für uns gefreut. Und ja, trotz diesen paar unbequemen Momenten hat auf jeden Fall die Freude und das schöne Gefühl überwogen, was wir uns alle gegeben haben.
Süß, oder?
Es klingt so schön.
Voll. Als ich das nochmal gehört habe, habe ich gedacht, ja, ich glaube dieses, dass sich dann die Hanna am Ende auch für die beiden gefreut hat, ist vielleicht das, was bei der Lea ausgeblieben ist. Und ich glaube, dass deswegen die Marleen auch einfach so eine Angst hat, die zu enttäuschen.
Wahrscheinlich weiß die auch, dass die Lea jetzt viele Hoffnungen in sie setzt, ne? Denn wenn man ehrlich ist, für die Lea hat es nicht leicht gehabt in dieser Staffel, ne? Und wenn wir uns jetzt gucken, wenn wir uns angucken, wer noch übrig geblieben ist, sind da tatsächlich nicht viele Menschen dabei, bei denen ich glaube, dass die ernsthaft irgendwie für die Lea in Frage kommen. Und die Menschen, die ernsthaft für sie in Frage gekommen sind, da sind viele schon weg.
Voll.
Müsste, glaube ich, mal jemand analysieren, wie viele Leute bei welcher Staffel schon freiwillig ausgestiegen sind.
Ja, und eigentlich müsste man damit halt auch reinrechnen, wie viele Leute aussteigen wollten, wo die Produktion dann nicht so der Fan von war. Das müsste man mal erheben, anonym, eine repräsentative Umfrage zwischen allen Princess Charming-Teilnehmenden. Ich würde es lieben.
Aber Franzi, wie war das nochmal? War das nicht so, dass tatsächlich die eine von den beiden, die ausgestiegen ist, auch das erste Übernachtungsdate mit der Hanna hatte?
Ich glaube, ja. Und ich habe viele Sprachnotizen bekommen von der Dora. Aber dann spiele ich dir das nochmal kurz ab. Weil sie erzählt hier ein bisschen, was da so mit eingeflossen ist. Wie die Entstehung des Prozesses so war. Und jetzt, wo du so nachfragst, denke ich, erzähle ich dir das einfach auch noch.
Unbedingt.
Na komm.
Die Entscheidung, dann wirklich zu gehen, habe ich natürlich an einem konkreten Tag getroffen. Aber es war schon so ein Prozess auch, währenddem ich natürlich auch wieder mit dem Gedanken gespielt habe und ja, immer für mich überlegt habe, was mir Paula bedeutet, beziehungsweise einfach gefühlt und auf mich eben gehört hat, was mir Paula bedeutet und was das mit mir macht und was ich mir da vorstellen kann, was ich mir da wünsche. Hat sich ja bei uns über mehrere Tage entwickelt, dass die Verbindung eben immer stärker und schöner wurde. Wirklich dazu entschieden habe ich mich dann an einem Tag, an dem Paul auf einem Date war mit Hanna und sie kam dann zurück und war innerlich ja ein bisschen aufgewühlt, weil es ihr auch viel bedeutet hat, was wir hatten. Und gleichzeitig stand sie irgendwie bei Hanna auch relativ weit oben und hatte dann diese Dates mit Hanna. Das war, glaube ich, sehr herausfordernd für sie. Und dann haben wir da länger drüber gesprochen. Und aus diesem Gespräch hat sie dann für sich die Entscheidung getroffen.
Also ja, die war tatsächlich auch hoch im Rennen bei der Hanna. Also eigentlich schon auch ein bisschen ähnlich wie bei der Marleen jetzt. Mein Eindruck ist, dass sich Paula und Dora aber besser davon abgrenzen konnten, von diesen Erwartungen von außen. Also von der Princess, die ja dann am Ende auch eigentlich ganz cool reagiert hat. Indem sie nach einer ersten Verletzung dann eben schon auch gesagt hat, hey, aber ich freue mich für euch beide und ich will da nichts im Weg stehen. Und aber auch, was ich noch gedacht habe, ist, dass da ja auch total die Erwartungen von außen noch eine Rolle spielen. Also von der ganzen Community, die das ja guckt und dann vielleicht die Erwartungen hat, dass wenn die da auch schon zusammen rausgehen, also jetzt im Fall Inchi Marleen, dass es dann auch was Krasses wird.
Werbung für Sachen, an denen wir alles lieben.
Franzi, oft braucht es ja total viel Überwindung, die Entscheidung zu treffen, dass man Unterstützung bei psychologischen Themen braucht. Und wenn man dann aber diese Hürde überwunden hat und sich aktiv für sich selber entscheidet, sind viele Leute ja direkt Feuer und Flamme und wollen einfach sofort beginnen. Aber nicht selten kommt dann einfach die Ernüchterung. Denn bis man einen Therapieplatz bekommt, dauert es nicht selten 6 Monate. Das ist ein Riesenproblem, aber für das Problem gibt es eine Lösung, und zwar unseren Partner Pierce.
Unser Partner Pierce bietet psychologische Unterstützung und Beratung in Form von Online-Gruppenkursen an. Mit der Unterstützung von erfahrenen PsychologInnen arbeitet man genau an den Themen, die einen beschäftigt. Ohne Rezept und lange Wartezeit. Das ist ideal, wenn man auf der Suche nach niedrigschwelliger psychologischer Beratung ist. Oder aber halt auch, wenn man die lange Wartezeit auf den Therapieplatz effektiv überbrücken möchte.
Bei Pierce kann man aktuell aus 4 Kursen wählen. Depressive Stimmung, Stress, zwischenmenschliche Beziehung und Angst. Bei der Wahl des richtigen Kurses wirst du durch einen Intake-Fragebogen und bei Bedarf auch telefonisch von einer Psychologin unterstützt.
Beim Kurs zu depressiver Stimmung geht es darum, die eigene depressive Verstimmung zu verstehen, zu ergründen, woher sie kommt und welche Faktoren sie beeinflussen. Anschließend geht es darum, zusammen mit der Gruppe zu erarbeiten, wie man effektiv mit depressiver Stimmung umgehen kann, den eigenen Selbstwert stärken kann und tief verankerte Glaubenssätze beeinflussen kann.
Wenn das für euch gut klingt, dann könnt ihr das Ganze unverbindlich testen. Denn der erste Monat, der ist umsonst.
Und für unsere Kohorte gibt es noch einen Extra-Bonus. Denn wenn ihr euch für Peers entscheidet, dann gibt es mit dem Code TRASH, T-R-A-S-H, alles groß geschrieben, nochmal einen Extra-Monat umsonst. Darüber, wie stark diese Erwartungen von außen sein können, da habe ich auch noch eine kleine Memo zu.
Weiß man noch bis heute, dass Leute denken, dass Paul und ich ein Paar sind, dass wir noch nie waren. Aber ja, einfach dadurch, dass man da unsere Geschichte gesehen hat, haben Leute das wahrscheinlich so auch gestempelt. Und wir waren zum Beispiel letztes Jahr auf dem CSD und Paula ist schon seit einer ganzen Weile in einer Beziehung und teilt das zum Beispiel auch auf Instagram und so. Und wir wurden trotzdem gefragt, obwohl Paula auch mit ihrer Freundin unterwegs war, so, hey, seid ihr noch zusammen? Ja, aber es ist süß, also ja, ich fand's witzig und ich glaube, der Rest auch. Ich glaube, Paulas Freundin auch, also all good.
Das ist schon auch krass, oder? Dann gehst du da zusammen aus einer Dating-Show und wie viele Jahre später, 4 oder 5 Jahre später, denken immer noch alle, dass du ein Paar bist, nur weil du da zusammen rausgegangen bist.
Ich glaube, es waren 2 Jahre.
Erst vor 2 Jahren, Princess Charming, zweite Staffel. Oh.
Wir haben jetzt die 4. Ist noch nicht so lange her. Aber nee, dein Punkt stimmt. Es ist wirklich krass. Ich kann mir generell vorstellen, dass so diese Erwartungshaltung von außen mega krass ist. Egal, ob man jetzt die Show zusammen verlässt oder ob man halt jetzt die Gewinner am Ende oder die Gewinnerin am Ende ist und ja, dass einfach dann ein riesiger Druck und eine riesige Erwartungshaltung ist. Und ich glaube, dass wahrscheinlich das auch einer der vielen Gründe ist, warum so viele Beziehungen dann auch überhaupt nicht halten.
Voll, weil so Erwartungen, denen kannst du ja überhaupt nicht gerecht werden. Und ich habe bei der Marleen eben das Gefühl, dass diese Erwartungen, die von außen da sind, also ob das jetzt eine Lea ist oder die angenommenen Erwartungen von außen der Gesellschaft, bla bla bla, dass die dazu führen, dass die überhaupt nichts rausbekommt. Überhaupt gar nicht erst an den Punkt kommt, zu sehen, hey, was will ich denn hier eigentlich? Sehe ich mich eher mit der Inchi? Sehe ich mich mit der Lea? Will ich hier noch sein? Also vielleicht, ich meine, sie scheint darüber nachzudenken, aber es ist ja eingefroren ein bisschen.
Also ich finde das so spannend, dass du das so interpretierst, weil in meinem Kopf war das eigentlich eher so, dass für mich klar war, okay, die Marleen hat sich entschieden, die möchte eigentlich lieber die Lea kennenlernen und nicht die Inchi.
Ich glaube, das ist ja schon auch schlussendlich die Entscheidung, die sie dann trifft. Ich sehe aber nicht, dass das für sie ein klares Ja für die Lea ist oder so.
Mhm.
Weil ich finde, dafür lässt sie alle viel zu sehr hängen. Und dafür dauert das auch irgendwie zu lange und es ist alles zu... Ich weiß nicht, gerade vielleicht, als ich diese Sprachnotizen von Dora nochmal gehört habe und sie so erzählt hat, mit wie viel Freude auch diese Entscheidung bei ihr zusammenhing und wie schön das alles war, dachte ich, also so, so ist das nicht bei der Marleen. Für die ist das alles irgendwie, wirkt einfach nur schlimm.
Es kommen keine romantischen Gefühle bei mir auf beim Gucken, ne? Es ist nicht irgendwie, dass ich denke, ich gucke in so eine schöne Love Story. Ich bin jetzt ganz ehrlich, es kommt mir ein bisschen, es zieht sich für mich irgendwie wie Kaugummi, diese ganze Sache.
Total. Und ich finde, Inchi kommt durch die Art der Kommunikation auch total in so eine Bittsteller-Position, ne? Also, ich finde es auch ein bisschen schwierig, dass die so die Entscheidung so abhängig macht von der Marleen. Aber scheint sie ja zu tun. Und ich finde, halt, dass diese Entscheidung eigentlich unabhängig voneinander getroffen werden muss. Und so war das auch bei Dora und Paula, dass die das unabhängig voneinander entschieden haben. Und das war, glaube ich, ganz gut. Ich spiele dir mal noch was dazu ab.
Und dann irgendwie so zusammen getroffen, aber trotzdem unabhängig voneinander. Und ich glaube, das war für uns beide sehr schön und wichtig, dass wir uns auf keinen Fall unter Druck gefühlt und dann ja, unter Druck gesetzt haben gegenseitig, genau. Und ja, für mich war es einfach klar, dass ich Paula kennenlernen möchte und auch in einem anderen Umfeld, also nicht dort in der Villa, das war einfach nicht der richtige Ort dafür. Und auch wenn ich schon traurig darüber war, die Villa zu verlassen, weil ich dort eine wunderschöne Zeit hatte, weil ich alle anderen Leute dort mochte, auch Anna. Es war irgendwie schade. Ich wäre gerne noch länger Teil davon gewesen, aber ja, es war richtig so für mich. Und es war auch total schön, das dann mit den anderen zu teilen. Es war, ja, es war irgendwie wirklich ein toller Moment. Alle haben sich total gefreut. Und wir haben natürlich darauf angestoßen und ja.
Wie schön. Das sehe ich hier nicht.
Das sehe ich hier überhaupt nicht. Ich sehe auch nicht, dass die offen miteinander sprechen können. Ich habe das Gefühl, die kommen überhaupt nicht klar. Und vor allem, dass die Marlene, da haben wir, glaube ich, letzte Folge schon ein bisschen drüber gesprochen, dass die halt nicht auf diese Kameras klarkommt, ne? Weil die so sehr Angst zu haben scheint, was falsch zu machen, dass sie ja auch manchmal dann so in die Kameras guckt.
Mhm.
Und deswegen habe ich die Dora auch nochmal gefragt, ob das denn tatsächlich so ist, dass die Kameras so ein krasses Ablenkungsding sind. Die spielt jetzt einfach mal die Antwort dazu ab.
Ja, ich konnte die ganze Zeit, also wirklich zu jedem Zeitpunkt, sehr gut mit Paula darüber reden. Also ich hatte nie das Gefühl, oh, das muss ich jetzt irgendwie in mich reinfressen. Können wir nicht drüber reden? Zum Beispiel, weil Paula dem gegenüber verschlossen ist oder auch wegen der Kameras oder so, sondern wir haben uns wirklich da immer die Zeit genommen, wenn uns danach war und hatten auch ein ähnliches Bedürfnis und es war ja, es war echt manchmal so, dass wir morgens aufgewacht sind und uns begrüßt haben. Also wir haben nicht in seinem Zimmer geschlafen und dann war es so, war irgendwie klar, das treibt uns rum und haben uns dann ein Käffchen gemacht und haben uns in die Sonne gesetzt und darüber gesprochen. Und ich glaube, uns war es beiden egal am Ende, dass da jetzt Kameras sind und natürlich alles mitgehört wird, weil es uns einfach wichtiger war, dass wir da nichts ja runterschlucken, sondern da eben einfach offen drüber sprechen. Das war total schön. Und es gab ja auch noch andere Leute im Haus und Charlotte war zum Beispiel auch eine sehr wichtige Person.
Lina.
Sweet.
Es ist anders, oder?
Es ist ganz anders.
Kann das denn dasselbe Format sein? Also ich würde das jetzt mal zusammenfassen, Dina. Als ich verstehe, dass das für die Lea alles nicht leicht ist. Aber ich finde, das sollte nicht darin resultieren, dass man andere Verbindungen, die passieren, als so unnatürlich einordnet und versucht das, wie wir das gesagt haben, zu kontrollieren oder Einfluss darauf zu nehmen oder den Personen so ein schlechtes Gefühl damit zu geben, dass sie fühlen, was sie fühlen. Ich finde, dazu sollte es eigentlich nicht führen, so viel Empathie ich auch dafür habe, dass das für Lea keine leichte Situation ist. Und ich würde schlussfolgern, jemand muss die Marlene in den Arm nehmen. Und vielleicht so eine Schüttelmeditation oder so mit der machen und ihr sagen, dass einfach alles, was sie fühlt, okay ist, damit sie sich von diesen ganzen Erwartungen von außen vielleicht ein bisschen lösen kann und ein bisschen drauf scheißt, was jetzt die Lea will, was jetzt die Inchi will oder was auch die Außenwelt will. Weil das muss ja alles vielleicht auch gar nicht so schwer sein. Und ich meine, inwiefern man Kameras ausschalten kann, das ist vielleicht noch eine persönliche Sache. Aber ich finde so das Ganze drumherum ist meine Schlussfolgerung, macht das der Marlene auch nicht so leicht und ich würde ihr einfach wünschen, dass sie sich ein bisschen von diesen ganzen Erwartungen da noch lösen kann.
Ich bin gespannt, wie das weitergeht.
Ich auch. Kommen wir zum nächsten Thema. Ich möchte mit dir über die Mariam reden. Dina, wie in Love kann man sein?
Sagst du ehrlich? Es ist mir zu viel.
Ja, mir auch. Deswegen habe ich die auch jetzt mal mitgebracht, weil am Anfang fand ich super süß, ne? Aber jetzt, es nimmt ein Ausmaß an, wo ich mir denke, ich muss meine Skepsis doch jetzt mal mit in den Podcast bringen. Weil so sehr ich auch liebe, dass sie mit offenem Herzen durch die Welt geht und irgendwie auch keine Scheu hat, der ganzen Welt zu zeigen, was sie gerade fühlt, das sind wirklich Qualitäten, das sind Sachen, die bewundere ich. So sehr denke ich mir auch, Mariam, du kennst die Lea nicht. Weil die hat ja eigentlich noch überhaupt gar keine Zeit mit der verbracht. Und ich bin halt einfach generell immer ein bisschen skeptisch, weil Menschen nach so kürzester Zeit so in love sind. Weil die natürlich alle Infos, die die nicht über die andere Person haben, mit dem Bestmöglichsten füllen. Und das hat für mich zwei Probleme. Nämlich erstens, dass da voll die Erwartungen entstehen, die die echte Lea ja niemals erfüllen kann. Weil niemand ist dann so perfekt wie die Version, die jetzt gerade Mariams Brain vermutlich erstellt, von Lea. Und deshalb wird es halt meiner Meinung nach auch auf jeden Fall schmerzhaft enden, und zwar für beide. Weil Lea mit all ihren Ecken und Kanten, die nun mal jeder Mensch hat, dieser Version ja niemals gerecht werden kann und sich auch niemals davon ordentlich gesehen fühlen kann. Und Mariam selbst wird enttäuscht, weil sie halt dann irgendwann herausfindet, dass entweder die perfekte Lea sie nicht will oder dass die perfekte Lea eben doch nicht so perfekt ist, sondern einfach nur ein ganz normaler Mensch, so wie wir alle. Und ich meine, das ist ja alles typisch fürs Verlieben, ne? Genau das passiert ja. Wir begegnen einem Menschen und unser Glückstransmitter Dopamin, unser Bindungsneurotransmitter Oxytocin, Zufriedenheitstransmitter Serotonin, genauso wie Noradrenalin, was für erhöhte Aufmerksamkeit und Erregung steht, werden ausgeschüttet. Also eigentlich das ganze Gehirn schießt. Mega in die Höhe, boom, geiler Cocktail im Brain. Aber das alles nimmt ja innerhalb von 3 bis 9 Monaten auch wieder ab. Und dann sind wir oft so, fuck, wer steht da eigentlich vor mir? Und dann kommen die wichtigen Fragen im Leben. Also sowas wie, können wir zusammen eigentlich Konflikte lösen? Schaffen wir es, uns gegenseitig empathisch zu begegnen? Und auf lange Sicht nicht in Machtkämpfe zu verfallen und all eben diese Fragen. Und deshalb finde ich es so mega wichtig, dass wir zwischen Crush und Liebe unterscheiden. Weil Liebe, die ist leise. Die ist ruhig, die ist langfristig, die ist zart, die ist frei von Machtspielen und das Ergebnis von Arbeit, sich immer wieder füreinander zu entscheiden und die andere Person sehen zu wollen, mit all ihren Verletzungen und ihren Fehlern. Ein Crush hingegen, so schön er auch ist und so aufregend er auch ist, ist eine Anspannung im Nervensystem. Und ich will gar nicht sagen, dass Crushs schlecht sind oder so. Das eine kann zum anderen führen, ein Crush kann zur Liebe führen, muss er aber nicht. Und meine Erfahrung ist, je stärker dieser Crush, je stärker dieser Hormoncocktail, der Neurotransmitter, am Werk ist, desto unwahrer und desto stärker ist eben dieses Bild, was wir von einer Person erstellen, und diese Person niemals gerecht werden kann. Und damit ist es irgendwie auf eine Art auch unfair. Plus, am Anfang stellen sich ja eh alle erstmal in superklasse Licht, dann wird der Fall halt oft ziemlich schmerzhaft. Deshalb wünsche ich der Mariam ein bisschen einen klareren Kopf. Schön, ich auch ihr offenes Herz finde. Einfach, weil ich mir denke, dass wenn Menschen so schnell auf etwas draufspringen, das dann oft auch bedeutet, dass sie eben etwas suchen, was ihr eigenes Leben nicht so erfüllt, dass ihnen halt Bedeutung gibt. Und das ist völlig okay. Bis zu einem gewissen Punkt machen wir das alle. Es kann auch einfach schmerzhaft werden und deswegen slow down.
Du hast so, so recht. Und was du da gerade gesagt hast, ich glaube, das Wissen würde vielen Leuten im Reality-TV gut tun. Und ganz bestimmt auch meinem früheren Ich.
Meinem früheren Ich auch. Und ich muss da immer an einen Sozialpsychoprof, den ich so im 2. Semester hatte, denken. Der hat einen Vortrag über Liebe gehalten oder eine Vorlesung. Und er hat gesagt, dass er voll oft von StudentInnen gebeten wird, das nicht mehr zu halten, weil das so desillusionierend ist. Das, was zu langfristiger Bindung führt, eben ganz oft nicht das ist, was wir so super romantisch, anziehend, aufregend, krass finden, sondern eher ruhig.
Ich finde deine Beschreibung von Liebe, die du gerade geteilt hast, finde ich überhaupt nicht desillusionierend, sondern richtig schön. Und langfristig heißt ja nicht nur, wenn man so eine tiefe, leise Liebe hat, dass es sich ausschließen muss mit zwischenzeitlichen Episoden der Leidenschaft.
Absolut. Und ich denke mir auch ständig, ey, das Leben ist schmerzhaft genug. Wir brauchen das nicht noch in der Liebe. Liebe tut nicht weh. Liebe ist schön.
Bei der Mariam würde ein kleiner Reality-Check vielleicht gar nicht schlecht tun. Ich krieg sie in der nächsten Folge.
Hoffen wir es. Sie ist ja noch dabei. Vielleicht wird sie dann auch mal auf ein Date eingeladen.
Ich wünsche es ihr.
Also für mich wäre ja dieses Bootcamp-Date ein Reality-Check gewesen.
Lea ist eine Wildsporten auf. Und zwar dem Bootcamp-Date. Da war vieles spannend, was ich besonders spannend fand. Und ich glaube, alle Frauen, die nicht queer sind oder alle Menschen, die nicht queer sind und nicht in der queeren Community unterwegs sind, die haben sich wahrscheinlich auch genau wie ich gefragt, was ist dieses ganze Ding mit den Fingernägeln? Das ist eine Lesbian-Manicure.
Und schwupps, haben wir ein neues Wort für unser Lexikon. Eine Lesbian-Manicure ist, wenn die Fingernägel gerne auch ein bisschen länger sind, aber dann der Zeige und meistens der Mittelfinger, manchmal der Ringfinger ausgelassen werden, damit es beim Sex eine Verletzungsgefahr oder weniger Verletzungsgefahr in Form von Fingernägeln, die kratzen können, gibt. Das ist eben eine Möglichkeit für queere Frauen, die gerne lange Fingernägel haben, die dennoch zu tragen, wobei manche auch der Ansicht sind, dass es das gar nicht erst braucht mit den kurzen Nägeln. Andere wiederum sagen, das geht gar nicht, wenn man längere Fingernägel hat. Also da streitet sich auch die Community. Aber auf jeden Fall gibt es auch diese Lösung der Lesbian Manicure. Und das beschreibt ja hier genau die Katharina, dass sie das macht.
Wir werden es in unser Queer Dictionary aufnehmen. Also ich würde sagen, damit kommen wir zu Kinky Night. Party am Ende. Ich habe zwar gesagt, Lea und Inchi und Marlene, diese ganze Situation, die nervt mich und die nervt mich auch. Aber ich muss trotzdem noch einmal darauf zurückkommen. Denn es gibt ja während dieser Party dieses Gespräch zwischen Inchi und Lea. Ich werde mich jetzt unbeliebt machen, aber ich mag die Lea irgendwie. Ich weiß, sie wird so viel kritisiert und ich weiß, wir haben die auch viel kritisiert. Und ich weiß, Leute finden die ein bisschen drüber auch und ein bisschen zu, ich glaube, manche haben sie sogar aggressiv genannt. Aber ich mag die klaren Ansagen. Ich kann mir nicht helfen. Ich finde das wirklich toll. Ich finde das toll, dass sie einfach so eine ganz klare Ansage an die Inchi macht. Gibt da überhaupt keinen Interpretationsspielraum. Die sagt, was sie denkt, sie setzt eine klare Grenze und ich feiere das. Und ich glaube, warum ich das auch so feiere, ist, weil ich mir einfach oft wünsche, dass ich zumindest, dass ich ein kleines bisschen mehr so bin. Auch hier habe ich wieder gesagt, ehrlich, Lea, go girl. Franzi, andererseits, und es gibt immer eine andere Seite, ne, muss ich schon sagen, und da denke ich mir schon auch, manchmal muss man vielleicht auch seine Audience lesen, also sein Publikum ein bisschen besser lesen. Und man muss ja nicht jeder Person eine Ansage machen. Und wenn jemand so verunsichert vor dir sitzt wie die Inchi vor der Lea, kann man schon natürlich ein bisschen mehr Einfühlungsvermögen zeigen. Und diese klaren Ansagen, die Lea macht, ich finde die super. Vielleicht sind die manchmal da ein bisschen fehl am Platz. Sie hat es ja schon mit Leuten zu tun, finde ich, die viel Einfühlungsvermögen haben und die auch auf sie eingehen wollen, habe ich zumindest das Gefühl. Ja, im Grunde genommen, ich feiere die.
Hörst du die dann immer noch, wenn die sowas sagt wie, ich bin kein leichtes Mädchen oder so eine Bub-Aktion bei der Maike macht oder nachdem sie was mit den Leuten hatte, sagt, ich habe mir halt einfach genommen, was ich wollte.
Nee, das finde ich natürlich auch ein bisschen problematisch.
Oder als sie sagt, ich muss mit dir ein Hühnchen rupfen, Marleen, heute wollte ich mehr von dir sehen. Na, ich sag dir mal ganz kurz was. Wenn das ein Typ gesagt hätte im Reality TV, sagst du, wie es ist, dann säßen wir anders hier.
Offensichtlich säßen wir dann anders hier. Du hast völlig recht. Und ich glaube, die Lea hat auch einfach ihre Anmachsprüche oder ihre Flirt-Taktik. Hat die sich von irgendwelchen Dudes abgeguckt, ne?
Die, mir nicht. Vor allen Dingen, als sie das zu Marleen sagt und danach fällt dann ein Kuss, wo ich mir denke, boah, du verlangst der Marleen gerade ein bisschen sexuelle Performance ab und dann küsst ihr euch. Für mich hat das klar den Vibe von, sie verunsichern. Und sie ist ja eh schon mega verunsichert. Und dann sich küssen. Und die Erwartung steht ja auch schon wieder so krass im Raum. Oh mein Gott, das gefällt mir wirklich gar nicht.
Sie, ich habe so ein Gefühlschaos mit der Lea, ne? Ich feiere ihre klaren Ansagen. Dann finde ich sie wieder problematisch. Und dann schwinge ich wieder zu, dass ich mir denke, Lea Maus, mir tut das wirklich leid. Und die Kettenvergabe ist wieder so ein Moment. Wir haben gar nicht drüber gesprochen, dass Tommy Lea ja am Anfang der Folge auch eröffnet hat, dass Day Poli ist. Nee, jetzt kommt die nächste Person.
Ein Eindruck ist, dass Lea mit ihrem vermutlicherweise eher ängstlichen Bindungsstil eben sich so verhält, wie sie sich so verhält. Und das zu einer gewissen Vermeidung bei dem Rest des Casts inzwischen führt. Und dass die deswegen auch alle gehen wollen. Weil die sich nicht wohlfühlen mit dieser Art. Und dass das auch bei Tommy passiert ist. Weil Tommy hat ja schon gesagt, dass der keine polygame Beziehung per se am Anfang braucht, aber schon die Option, dass es offen werden könnte. Und das hat Tommy am Anfang auch noch nicht so davon abgehalten, das zumindest auszuprobieren mit Lea. Aber jetzt auf einmal ist es so, dass das unumgehbar ist. Und auch so, dass man das daten muss. Ja klar, Tommy hat da jetzt auch rausgefunden, okay, für Lea ist es so strikt. Das wusste Tommy vielleicht vorher auch nicht. War trotzdem auch ähnlich mit der Maike. Es gab jetzt echt viele Punkte, das auch so anzusprechen und zu sehen und irgendwie, das passt hier alles nicht. Ich habe das Gefühl, die sind alle ein bisschen abgeschreckt von Leas Art und die wollen gehen.
Das ist natürlich auch eine spannende Interpretation, weil ich bin völlig aus allen Wolken gefallen mit der Maike, weil ich mir auch dachte, wo kommt denn das auf einmal her? Das kam überhaupt nicht zur Sprache. Wir sind jetzt schon in Folge 7. Wieso erfahren wir das jetzt? Und es ist ja nicht nur, dass wir das jetzt erfahren, sondern Maike erfährt das, Lea erfährt das ja auch erst jetzt.
Total. Und die kennen sich ja eigentlich auch schon. Ich habe wirklich das Gefühl, das ist auch eine Reaktion auf Leas Verhalten und Leas Striktheit. Und darauf, dass halt eigentlich außer Mariam und Sarah niemand so richtig für sie kontrollierbar und klar ist.
Franzi sieht irgendwie nicht so gut wie Lea aus, ne? Die haben auch echt viele Poly-Leute jetzt auf einmal am Start, ne? Finde ich wirklich spannend.
Es ist crazy. Also es wäre schon besser eine Poly-Princess gewesen, oder?
Sag ich dir. Ich glaube, wir brauchen einfach mal eine Poly-Spezialfolge.
Hoffe, das kommt bald.
Hoffe ich auch. Aber dieser Cliffhanger fand ich wahnsinnig. Ich bin wirklich gespannt, was in Folge 8 passiert.
Ich auch.
Ich bin so traurig, dass Tommy nicht mehr dabei ist.
Mann.
Wir haben Day in den letzten Folgen kaum gesehen.
Viel zu wenig. Wir haben uns da echt mehr erhofft.
Viel zu wenig. Ich hoffe ja, dass es bald Princess Charming kommt. Nee, Charming Girls. Und dass wir dann Tommy wiedersehen. Wahnsinnig.
Wahnsinnig.
Also ich glaube, für heute ist es das, oder?
Ich würde auch sagen, Lina.
Lieben, schön, dass ihr dabei wart. Schön, dass ihr mit uns und mit Lea mitfiebert. Bis zur nächsten Woche würden wir uns riesig freuen, wenn ihr uns kurz, wenn ihr euch kurz Zeit nehmt, um uns 5 Sterne bei Spotify und Apple Podcast zu geben. Ihr könnt bei Apple Podcast auch gerne uns was schreiben. Schreibt uns gerne eure Gedanken und Kommentare, entweder bei den Spotify-Kommentaren oder auch bei uns auf Instagram. Folgt uns gerne bei Instagram und TikTok. Und, ganz wichtig, bestellt unbedingt Franzis hervorragendes Buch. Er hat dich doch noch nicht mal angefasst. Vor, das erscheint im September im Ullstein Verlag. Dann sehen wir uns nächste Woche wieder.
Bis nächste Woche.
Das war Trashologin. Alle Aussagen in diesem Podcast sind nur unsere persönlichen Meinungen, die auf kurzen Fernsehausschnitten basieren. Wir stellen hier viele Vermutungen an, aber nichts davon sind unbestreitbare Fakten. Es könnte auch alles ganz anders sein. In der Psychotherapie kann man keine Ferndiagnosen stellen. Deswegen ist auch nichts, was wir hier sagen, einer Diagnose gleichzusetzen. Wir geben in unserem Podcast manchmal Tipps und Ideen, was ihr ausprobieren könnt. Aber der Podcast ist keine psychologische Beratung. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht psychologische Unterstützung oder Psychotherapie, dann ruft bei der Terminservicestelle 116 117 an.